Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Nach der Leichtathletik und der Fußball-WM greift Katar nach dem nächsten Sportgroßereignis, dem größten überhaupt. Das reiche Emirat will die Olympischen Sommerspiele 2032 austragen. Es wären die ersten im Nahen Osten. Katar setzt damit seine Sportstrategie konsequent fort. Wie das aber mit den vielen Außenwettbewerben bei Olympia in der Sommerhitze am Golf gehen soll, werden die Scheichs dem IOC erklären müssen. Genauso wie das Emirat Arbeits- und Menschenrechtsstandards einhalten will. Björn Blaschke über das Bewerbungsschreiben aus Doha.
In dem Schreiben werde das Interesse an einer Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele ab 2032 bekundet, so Katars Nationales Olympisches Komitee, kurz NOK. Auch Städte in Australien, Neuseeland und Indien haben Bewerbungsinitiativen an der Startlinie, sowie die Rhein-Ruhr-Region. Seit vielen Jahren ist Sport ein entscheidender Faktor für die Entwicklung unserer Nation, erklärte das NOK in Doha. Das Emirat wird Austragungsort der Fußball-WM 2022. Und vor einem Jahr richtete Katar die Leichtathletik-WM aus. Die Veranstaltung rief international Kritik hervor, angesichts eines zumindest anfangs recht leeren Stadions und der hohen Temperaturen. Politisch steht Katar seit Jahren in der Kritik, aufgrund der Arbeitsbedingungen auf den Stadionbaustellen und wegen der Menschenrechtssituation.
Björn Blaschke über Katars Interesse an den Olympischen Spielen. Wo die Spiele in 12 Jahren nun stattfinden, das ist noch Zukunftsmusik. Wegen Corona ist ja nicht mal klar, ob nächstes Jahr die verschobenen Sommerspiele in Tokio ausgetragen werden können. Wenn, sollten in Japan aber keine Russen teilnehmen dürfen. Das forderte der Whistleblower und ehemalige Leiter des Moskauer Dopingkontrolllabors, Giri Rodchenko. Einzelheiten von Viktoria Reit.
Russlands einstiges Doping-Mastermind Grigori Rodchenko kritisiert in der BBC, dass IOC-Präsident Bach russischen Athleten den Start unter neutraler Flagge erlauben will, wenn sie nachweisen können, nicht in Doping verstrickt zu sein. Es sollte einen allgemeinen Ausschluss ohne Ausnahmen oder Zulassung Einzelner geben. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte Russland wegen Manipulationen von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor für 4 Jahre gesperrt. Aber die Ausnahmeregelung mit dem individuellen Nachweis gewährt. Dem Whistleblower zufolge haben dieselben Menschen, die während der Winterspiele 2014 in Sotschi positive Proben von russischen Athleten ausgetauscht haben, auch die Aufklärung behindert und die Moskauer Labordaten gefälscht. Es war eine Fortsetzung der Fälschung, ein unglaublicher Betrug unaussprechlichen Ausmaßes. Es zeigt, dass das Land absolut nichts lernt. Rodchenko war 2015 aus Russland in die USA geflohen und hatte als Kronzeuge mit seinen Aussagen und Beweisen zur Aufklärung des staatlich geförderten Dopings beigetragen. Aus Furcht vor russischen Repressalien lebt er versteckt.
Viktoria Reit berichtete. Profisport ist mit viel Reiserei verbunden, gerade in nordamerikanischen Ligen. Aber wie geht das in Zeiten von Corona? Während in den USA die Pandemie mit explodierenden Infektionszahlen außer Kontrolle zu geraten droht, ist die Major League Baseball dennoch gestartet. Und schon nach dem ersten Wochenende gab es die ersten Corona-Fälle. Aus den USA Heiko Oldarp.
Breaking news into First Take. The Miami Marlins home opener against the Baltimore Orioles on Monday night has been postponed as coronavirus cases continue to pop up among the teams.
Mindestens 12 Spieler und 2 Trainer der Miami Marlins sind nach den Spielen bei den Philadelphia Phillies positiv getestet worden und befinden sich vorerst in Philadelphia in Quarantäne. Die für den Anfang dieser Woche geplanten Heimpartien der Marlins gegen Baltimore wurden verschoben. Philadelphias Heimspiel am Montag gegen die New York Yankees sicherheitshalber ebenso. Aus Angst, die Yankees könnten sich in der Kabine, die Marlins die vergangenen 3 Tage genutzt haben, infizieren. Jessica Mendoza, Softball-Olympiasiegerin und jetzige Baseball-Expertin bei ESPN, sieht die Zahlen der positiven Fälle nicht nur als kritisch an, sondern auch als Zeichen, dass die Liga mit dem Virus ganz anders umgehen muss als bislang.
That number just gives us a reality of where we're at and the fact that this is something that is not only not going to go away, but needs to be handled in a very different way.
Teambesitzer und Spielergewerkschaft hatten lange verhandelt und sich erst vor 4 Wochen darauf einigen können, die Saison auszutragen. Allerdings geht die MLB im Gegensatz zur Basketballliga NBA oder der Eishockeyliga NHL einen anderen, einen riskanteren Weg. Sie schottet ihre Teams nicht in einer Blase Nase von der Außenwelt ab, sondern trägt die Saison wie üblich mit Heim- und Auswärtsspielen aus. Ein Vorhaben, das ebenso heroisch wie Hanebüchen anmutet, denn nirgends sind die Zahlen der Corona-Infektionen und Corona-Toten so hoch wie in den USA. Allein 11 der 30 MLB-Teams kommen aus den derzeitigen Hotspots wie Florida, Kalifornien oder Texas. Im Flieger, im Hotel, im Stadion, überall können Spieler und Trainer so mit Menschen in Kontakt kommen und sich infizieren. Miami-Trainer Don Mattingly sieht darin offenbar keine Gefahr. Wir haben nie daran gedacht, die Saison nicht zu spielen und wir gehen täglich Risiken ein. Alle Spieler tun das. Wir müssen anpassungsfähig, flexibel und geduldig sein. Die MLB hat ein 113 Seiten umfassendes Konzept ausgearbeitet, um die Saison austragen zu können. Aber dieser Plan hat eine Schwachstelle, betont Jessica Mendoza. Ich zolle der Liga Anerkennung für alles, was sie in diesen 113 Seiten versuchen, wenn es um Prävention geht. Aber jetzt haben wir positive Fälle und im Protokoll steht nichts darüber, wie es nun weitergehen soll. Jetzt werden wir sehen, wie die MLB reagiert. Im Laufe des Tages ist eine Telefonkonferenz der Teambesitzer anberaumt, bei der weitere Schritte abgestimmt werden sollen. Tendenz: Es wird erstmal weitergespielt. Die Probleme der MLB sollten ein klarer Hinweis für die National Football League sein. Die populärste US-Sportliga will ab September ebenfalls ganz normal ihre Saison spielen. In keiner Blase und ohne Isolation der Beteiligten.
Heiko Olderb war das aus den USA und damit zurück nach Deutschland. Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen neuen Trainer. Und der trägt einen großen Namen: Hoeneß. Es ist der Sohn von Dieter und Neffe von Uli Hoeneß. Jens Wolters berichtet.
Eine Überraschung ist es nicht mehr, doch jetzt ist es fix. Sebastian Hoeneß wechselt als Trainer von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zu Europa-League-Starter TSG Hoffenheim. Die Arbeit des 38-Jährigen hätte imponiert und seine Auffassung von Fußball würde hervorragend zur Philosophie und Strategie der TSG passen, begründete der Hoffenheimer Direktor Profifußball Alexander Rosen die Verpflichtung. Hoeneß erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Für ihn ist es die erste Bundesliga-Station. Mit Bayern Münchens Zweitmannschaft sicherte sich Hoeneß in der abgelaufenen Saison die Drittligameisterschaft.
Auch in Nürnberg gibt es eine neue Personalie. Ex-Trainer Dieter Hecking wurde bei den Franken als Sportvorstand vorgestellt. Oliver Tubenauer.
3 Jahre Vertrag als Sportvorstand. Und obwohl der 55-Jährige das Geschäft als Spieler und Trainer bestens kennengelernt hat, ist er im Managementbereich noch ein Neuling. Dennoch weist Hecking darauf hin, dass er neben einer Menge Erfahrung im Fußball auch gewisse andere Qualifikationen mitbringt.
In meinem Lebenslauf steht natürlich auch, ich habe Sportmanagement studiert, ich habe eine kaufmännische Ausbildung absolviert, ich habe im Marketingbereich gearbeitet. Also ich glaube, dass ich viele Themenfelder abdecken kann mit meinem Wissen um solche Situationen. Trotzdem, wenn man jetzt wieder da einsteigt, muss man sich natürlich das eine oder andere erstmal wieder anlesen, in dieses Thema reinkommen. Aber ich hätte die Aufgabe nicht angenommen, wenn ich mich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlen würde.
Ganz oben auf der Liste steht nun die Suche nach einem neuen Trainer. Und danach soll dann ein Sportdirektor gefunden werden, den der Club zusätzlich installieren will.
Oliver Tubenauer über Nürnbergs neuen Sportvorstand Dieter Hecking. Große Ehre für Jürgen Klopp. Der Trainer des FC Liverpool ist nach der herausragenden Saison der Reds samt erster Meisterschaft seit 30 Jahren von seinen Trainerkollegen in England zum Teammanager des Jahres gewählt worden. La Vecchia Signora, die große alte Dame des italienischen Fußballs, wie Juventus Turin genannt wird, scheint unverwüstlich. Der Rekordmeister ließ sich auch von Corona nicht aufhalten und machte vorzeitig seinen 36. Meistertitel perfekt. Aus Italien, Verena Schelter.
Zum 9. Mal in Folge hat Juventus Turin den Titel in der Serie A geholt. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri siegte zu Hause 2:0 gegen Sampdoria Genua. Zwar stehen noch 2 Spiele aus, aber mit dem gestrigen Sieg liegt der Rekordfußballmeister in der Tabelle nun uneinholbare 7 Punkte vor Verfolger Inter Mailand. Doch im Vergleich zum vergangenen Jahr war der Weg zur Meisterschaft dieses Mal kein glatter Durchmarsch. Erst vergangenen Donnerstag verlor Juventus überraschend 1:2 gegen Außenseiter Udinese Calcio. Wir sind alle müde, sagte Sarri nach der Niederlage. Dies sei die schwierigste Meisterschaft in der italienischen Fußballgeschichte. In den 40 Tagen seit dem Restart in der Serie A hat seine Mannschaft 12 Spiele bestritten. Viel Zeit zur Erholung bleibt nun allerdings nicht. Juventus Turin steht im Achtelfinale der Champions League und muss am 7. August gegen Olympique Lyon eine 0:1 Hinspielpleite wettmachen.
Tennis-Profi Angelique Kerber kehrt zu ihrem Erfolgstrainer zurück. Mit Torben Bells hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin 2016 sowohl die Australian Open als auch die US Open gewonnen und das Jahr als Nummer 1 der Welt abgeschlossen. Soweit Sport aktuell mit Bernhard Krieger. Mehr Sport im Deutschlandfunk, jederzeit online unter deutschlandfunk.de/sport. Einen schönen Abend noch.